So, es geht weiter. Ich hatte gerade eine Nachfrage bekommen, was mit den alten Praktikumsaufgaben ist, ob ich Ihnen eine Musterlösung oder sowas mache. Was ich tun will ist, und bei einigen habe ich das auch schon getan, Sie kriegen auf Ihre abgegebenen Lösungen ein individuelles Feedback. Also ich schreibe entweder dran, ist es richtig, oder ich schreibe relativ detailliert dran, was nicht richtig ist oder was mir nicht gefallen hat. Ja, ich habe zum Beispiel, ich habe ungefähr 10, 12 Lösungen schon bearbeitet, also von 10 oder 12 Gruppen. Und bei zweien war so ein Gutenberg-Effekt drin. Ja, also da waren größere Passagen aus der Wikipedia 1:1 übernommen. Also da haben Sie diejenigen, die das gemacht haben, vielleicht sind es noch mehr, das werde ich dann sehen, wenn ich die restlichen durch habe, da haben Sie offenbar meine Aufgabenstellung, wo drin stand, recherchieren Sie bei Wikipedia oder anderen Online-Quellen, was das für Zeug ist, etwas fehlinterpretiert als schreiben Sie aus Wikipedia ab, was das ist. Zum einen, wenn Sie das gemacht haben, hätten Sie unten dran schreiben müssen, Quelle Wikipedia. Das gilt selbst für Hausaufgaben. Ja, also man muss immer, wenn man irgendwas irgendwoher zitiert, muss man einfach die Quelle nennen. Ja, also das ist die ultimative Regel, wenn Sie das in einer Bachelorarbeit machen, Sie zitieren irgendwas ohne Quellenangabe und es fällt auf, dann sind Sie durchgefallen. Ja, dann ist die ganze Arbeit für die Katz. Also das ist wirklich das absolute No-Go.
Ja, das mitkriegst, dass du gar nicht mehr studieren.
Ja, also es ist ganz wichtig, dass Sie immer angeben, wo Sie was herhaben. Und auch dann, wenn Sie nicht wortwörtlich zitieren. Also wenn Sie einen Wikipedia-Text durchlesen und den irgendwie ein bisschen eindampfen, eine Auswahl von Sachen treffen, den irgendwie eindampfen, ein paar Sachen umformulieren, damit die Verbindungen richtig passen, sprachlich, ja, dann ist es immer noch dieser Text. Da müssen Sie immer noch sagen, übernommen nach Wikipedia oder sowas. Also immer die Quellen nennen. Nur wenn Sie etwas, was Sie sich selber überlegen, hinschreiben, dann kommt es von Ihnen und dann brauchen Sie nichts dazu schreiben. Ja. Aber was ich generell sagen wollte, also es gibt immer dieses Feedback, und weil das ja hier eine Pflichtübung ist, also Sie sind ja genötigt, diese Aufgaben zu bearbeiten, weil Sie diesen Schein brauchen, um die Klausur zu schreiben, ist natürlich die Teilnahme auch sehr gut. Und deswegen werde ich keine Musterlösungen machen, es sei denn, ich stelle mal fest, dass eine Aufgabe irgendwie überhaupt nicht lösbar war. Ja, das weiß ich nicht, ob das passieren wird. Ich hoffe mal nicht, aber es könnte sein, dass es irgendwie was gibt, wo Sie alle nicht vernünftig mit klarkommen und alle ganz obskure Lösungen abgeben, dann würde ich mir dazu eine Musterlösung überlegen und das mal frontal vorrechnen. Aber ansonsten denke ich, dass es sinnvoller ist, Ihnen da das individuelle Feedback zu geben, weil dann sehen Sie, an welcher Stelle Sie was falsch gemacht haben. Ja? Und wenn Sie dann zu meinen Korrekturen noch Fragen haben, dann können Sie noch mal eine Mail zurückschicken und sagen, habe ich nicht begriffen. Ja, das ist dann auch kein Thema. Aber Musterlösungen, so wie ich das im letzten Semester in Rechnerarchitektur mal gemacht habe, mache ich hier nicht, weil letztes Semester war die Situation anders. Da waren relativ wenige, die überhaupt was abgegeben haben. Viele haben vielleicht die Aufgaben überhaupt nicht gerechnet. Und deswegen habe ich dann so zentral praktisch immer eine Musterlösung präsentiert, damit alle das mal gesehen haben. Das ist hier aber nicht nötig, weil ich davon ausgehe, dass sie alle die Aufgaben bearbeiten. Ja, gut, dann machen wir weiter. Und zwar mit den wesentlichen Unterschieden nochmal zwischen Prozessen und Threads. Ja, in beiden Fällen, wenn wir also sagen, ich mache irgendwas mit mehreren Prozessen oder ich mache irgendwas mit mehreren Threads, geht es eigentlich immer um dieses Konzept des Parallelprogrammierens, wo man also ein Problem irgendwie in Teilprobleme zerlöst und irgendwie möchte, dass die so quasi gleichzeitig abgearbeitet werden. Und der wesentliche Unterschied ist jetzt darin, wie es möglich ist, dass diese parallel laufenden Dinge sich irgendwie austauschen und koordinieren können. Und bei Prozessen ist es eben so, dass sie keinen gemeinsamen Speicher haben. Ja, das, ich werde das noch 100-mal sagen und ich werde wahrscheinlich auch eine Prüfungsfrage dazu stellen, weil das eines der zentralen Konzepte ist. Und wenn Sie das sich nicht merken, dann war die ganze Veranstaltung für die Katz. Ja, also die Prozesse haben immer ihren eigenen Speicher und das heißt, wenn Sie etwas so parallelisieren, dass mehrere Prozesse an irgendwas rechnen, dann können die nicht jeweils in den Speicher des anderen reingucken, um mal schnell was nachzuschauen.
Ja? In der letzten Praktikumsaufgabe hat man ja so dieses C-Programm, wo die immer neue Prozesse erstellt hat, ja, die an der Stelle weitergemacht haben, an der sie erstellt wurden.
Ja.
Und folglich haben wir ja auch diese Prozess-ID in Variable gespeichert.
Ja.
Haben in dem Moment beide Prozesse dasselbe in der Variable stehen?
Nee.
Also nicht dieselbe Variable, sondern haben beide dieselbe ID in der Variable?
Nee, haben sie nicht, weil daran kann der Fork unterscheiden. Also der Rückgabewert von Fork sagt Ihnen, ob Sie der waren, der ursprünglich den Fork aufgerufen hat, oder ob Sie der sind, der neue ist.
Der, ja? ursprünglich aufgerufen hat, kriegt dann eine ID rein und der andere nicht.
Der, wie rum ist es? Einer kriegt eine 0 zurück. Der, genau, der Prozess, der den Fork aufruft, der kriegt den als Rückgabewert die neue Prozess-ID von dem neuen Prozess. Ja? Weil er kann ja mehrere forken und weiß dann nicht, welcher von denen das ist. Also der braucht diese neue Prozess-ID als Rückgabewert. Und der neu entstandene, der kriegt als Rückgabewert eine 0. Und der kann nämlich über getppid immer nachfragen, wer ist mein Vater. Ja, während Sie als Vater nicht nachfragen können, wer ist mein Sohn, weil Sie könnten mehrere Söhne haben. Ist nicht eindeutig so rum. Aber andersrum ist es eindeutig, es gibt immer nur einen Vater. Ja, und es ist vielleicht auch, wir haben jetzt noch nicht ausführlich über Fork gesprochen, das kommt nachher erst irgendwann, glaube ich. Genau. Ich nehme es trotzdem schon mal vorweg an der Stelle. Wenn Sie mit Fork, wie das im Praktikum war, einen neuen Prozess erzeugen, dann sind diese beiden Prozesse zunächst fast identisch. Also die unterscheiden sich nur in so kleinen Details wie andere Prozess-ID, ja, andere Parent-Process-ID und so weiter. Aber wenn Sie zum Beispiel in dem ersten Prozess vorher irgendwas in Variablen reingeschrieben haben und dann einen neuen Prozess mit Fork erzeugen, dann sieht der dieselben Inhalte in denselben Variablen. Aber da darf man sich nicht täuschen lassen. Die Variablen heißen zwar gleich und sie enthalten auch dasselbe, aber es sind nicht dieselben Speicherstellen. Weil in dem Moment, wo Sie Fork machen, machen Sie eine Kopie von dem Prozess. Und Kopie vom Prozess heißt auch, dass der ganze Speicher kopiert wird, der dem Prozess gehört. Sie haben danach zwei Prozesse, die zwar unmittelbar nach diesem Kopieren noch dieselben Speicherinhalte haben. Ja, da steht dasselbe drin, weil was soll sonst da drin sein? Aber von dem Moment an laufen die Prozesse unabhängig. Und in dem Moment, wo einer von den beiden Prozessen irgendwo was ändert im Speicher, ändert er es nur in seiner Kopie. Ja, also nur in sich selbst sozusagen wird eine Veränderung bewirkt. Diese Veränderung ist dann nicht mehr sichtbar in dem nächsten Prozess. Das heißt, Sie können dieses Forken von einem Prozess, ja, das sich das aufteilt in zwei Prozesse, das können Sie nicht nutzen, um anschließend sowas wie Kommunikation durch Auslesen des Speichers zu machen. Das geht dann nicht mehr. Ja, Sie wissen nur, wie der Stand praktisch vor dem Verdoppeln des Prozesses war, aber nicht mehr, wie er danach ist. Kommen wir aber gleich noch drauf, wenn ich eigentlich Fork erst vorstelle hier. Ich komme jetzt teilweise mit den Praktikumsaufgaben und dem Vorlesungsinhalt ein bisschen durcheinander von der Reihenfolge, einfach weil wir dieses blöde Zeitmodell haben mit einem Praktikum vor der Vorlesung und einem Praktikum danach. Also das wird noch ein paar Mal passieren, vielleicht, dass wir in der Übung irgendwas haben, was wir in der Vorlesung noch nicht gemacht haben. Ich versuche dann aber, die Aufgaben so anzupassen, dass die lösbar sind, auch ohne die Vorlesungsinhalte. Okay, also in den Prozessen keine Möglichkeit, in den anderen Prozessspeicher reinzugucken. Deswegen muss man irgendwelche Umwege gehen. Man kann zum Beispiel Nachrichten sich schicken. Da gibt es so dieses Konzept der Interprozesskommunikation. Eine andere Möglichkeit ist, dass Sie zum Beispiel einfach irgendwas in eine Datei reinschreiben. Ne? Datei liegt im Dateisystem irgendwo und jeder Prozess kann in so eine Datei reinschauen und da halt irgendwelche Werte auslesen. Ja, also das wären dann so Hilfsmittel, um irgendwie Kommunikation zu ermöglichen zwischen Prozessen. Bei Threads ist es nicht nötig. Wenn Sie wollen, dass der eine Thread dem anderen was mitteilt, dann können Sie einfach eine globale Variable deklarieren, die irgendwie eine Nachricht aufnehmen kann, ja, einen kurzen String oder sowas. Und der eine Thread schreibt da halt was rein und der andere Thread liest es raus. Ja, benutzt denselben Variablennamen dafür und greift einfach drauf zu. Ja.
Kann man auf Prozessor auch sowas wie Pipe Strings verwenden?
Pipe Streams?
Was? Pipe Streams, ja. In Java gibt es ja das Konzept, dass Prozesse auch so miteinander reden können über Pipe Streams. Die funktionieren so ähnlich wie
Named Pipes.
Oder
eine Named Pipe oder.
Ich weiß ja, so wie heißen dort Pipe Input Stream und Pipe Output Stream.
Ja.
Sind einfach Streams, die aber nur intern laufen.
Ja, also Sie können Prozesse auch in einem C-Programm oder sowas über eine Pipeline verbinden, die ist immer unidirektional. Der eine Prozess kann da nur reinschreiben, der andere kann nur rauslesen.
Genau.
Ja, das können Sie auch machen. Das eine ist der Mittel der Interprozesskommunikation. ich kenne es jetzt nicht unter dem Namen, den Sie erwähnt haben. Das sind normalerweise named oder unnamed Pipes. Es sind named Pipes, wenn ein Objekt im Dateisystem erzeugt wird, das nicht als physikalische Datei existiert, aber was einen Namen hat, ja, was man also öffnen kann wie eine Datei. Und es ist eine unnamed Pipe, wenn es einfach nur ein Handle praktisch ist, was in beiden Prozessen bekannt ist. In den Prozessen ist es eben was schwieriger und in den Threads kann man einfach den Speicher auslesen. Ja. Und das heißt natürlich auch, dass bei den Threads eben überhaupt kein Schutz besteht vor dem gegenseitigen Zugreifen und auch versehentlichen Zerstören von Daten. Also wenn einer von ihren Threads irgendwie durchdreht und einfach Nullen in den Speicher schreibt oder so, dann sind die Daten auch für alle anderen Threads verloren. Hier das Ganze nochmal grafisch. Die linke Abbildung, das ist übrigens rot. Dieser gepunktete Pfeil ist rot. Bei mir auf dem Display super zu erkennen. Hier sieht es wieder wie schwarz aus. Ich glaube, auf der Leinwand ist alles schwarz. Links sehen wir zwei Prozesse, die im Wesentlichen so aufgebaut sind, dass wir halt jeweils oben einen Bereich haben, wo der Code ist und dann unten einen Bereich, wo die Daten, die zu dem Prozess gehören, liegen. Und was normalerweise so ein Programm eben macht, ist, dass es irgendwas mit seinen Daten tut. Das ist dieser schwarze Pfeil, der hier auf den Prozess zurück verweist. Ja, da werden irgendwelche Daten manipuliert, die im Speicher, im Adressraum des Prozesses liegen. Und genauso macht das natürlich auch der zweite Prozess, der kann auch mit seinen Daten irgendwas machen. Und was nicht geht, das ist dieser gepunktete Weg, dass der erste Prozess irgendwie in den zweiten reinguckt. Das geht einfach nicht. Wenn wir eine vernünftige Speicherverwaltung im Betriebssystem haben, ist es technisch nicht möglich, da reinzugucken, weil das hier an der Stelle, wo dieser rote Pfeil versucht hinzuzeigen, das wäre irgendeine Speicheradresse. Ja, also wir sind aber in einem Modell, das werden wir dann noch sehen, wo praktisch jeder Prozess glaubt, er hat seinen eigenen Speicher irgendwie und hat das komplette System. Das heißt, das fängt hier mit einer Adresse 0 an und geht hier bis zu einer Adresse Max, ja, was auch immer es sein mag. Und hier passiert dasselbe. Das heißt, wenn man versuchen würde, hier hinzuzeigen, von da aus, dann würde man tatsächlich an die Stelle zeigen. Ja, an dieselbe Position sozusagen, gleicher Offset in dem ersten Prozess. Also ist technisch einfach nicht machbar, in den anderen Prozess reinzugucken. Das gilt natürlich nicht, wenn Sie ein altes Betriebssystem mit einer kaputten Speicherverwaltung haben, wie ganz alte Windows-Versionen, die noch DOS-basiert waren oder so. Da gab es solche Schutzmechanismen nicht und da können Sie überall reingucken. Ja, aber wir gehen im Allgemeinen davon aus, dass wir eine gescheite Speicherverwaltung haben. Wie das dann genau aussieht, das sehen wir dann später. Und im Gegensatz dazu, bei zwei Threads, da ist es so, dass wir hier praktisch zwei Code-Abschnitte haben, die für die beiden Threads stehen, die prinzipiell unabhängig voneinander bearbeitet werden. Aber der Datenbereich ist geteilt. Ja, das gehört zusammen. Und damit ist es natürlich kein Problem, dass aus beiden Threads heraus auf die gleichen Daten zugegriffen wird. Das ist einfach nur nochmal visuell gezeigt, was ich vorher erzählt habe. Okay, dann kommen wir jetzt zu drei Übersichten, wo es um diese verschiedenen Implementierungen von Threads geht. Das erste sind die User-Level-Threads. Da gehen wir davon aus, dass wir ein Betriebssystem haben, das nur eine reine Prozessverwaltung kennt. Ja, also das hat diese Tabelle mit den Prozessen drin, wo die Prozesskontrollblöcke und so weiter drinstehen und das weiß, welcher Prozess gerade läuft und diese ganzen Sachen. Aber es hat kein Konzept davon, dass es sowas wie Threads überhaupt geben könnte. Wenn man die jetzt trotzdem haben will, dann kann man hingehen und auf User-Level-Ebene, das ist über dieser gestrichelten Linie, praktisch eine Thread-Bibliothek programmieren. Ja, wenn wir einen etwas längeren Kurs hätten oder mehr Semesterwochenstunden, dann wäre das zum Beispiel was man im Praktikum machen könnte. Dann könnte ich sagen, programmieren Sie eine User-Level-Thread-Bibliothek. Habe ich in anderen Veranstaltungen gesehen, dass das da als Praktikumsaufgabe gestellt wurde, aber dafür ist der Kurs zu kurz. Das heißt, da würde man einfach hingehen und halt schauen, was muss das können? Das muss sowas können wie einen neuen Thread erzeugen, irgendwie umschalten zwischen den Threads, einen Thread auch wieder vernichten, wenn er fertig ist oder sowas. ja, vielleicht noch Kommunikation zwischen den Threads. Da würden Sie einfach entsprechende Programme schreiben und Ihr Prozess wäre dann im Wesentlichen so eine Endlosschleife, wo praktisch ein Thread Scheduler im User-Mode läuft und immer wieder mal in irgendwelche Funktionen reinspringt. Ja, da müsste man ein bisschen tricksen mit irgendwelchen direkten Jumps irgendwo rein und entsprechende Sprünge auch wieder zurück an geeigneter Stelle. Aber jedenfalls, das könnte man machen. Und es gibt es auch, also es gibt User-Level-Thread-Bibliotheken, das ist kein theoretisches Konstrukt. Und wenn Sie das haben, dann haben Sie eben Ihre Threads, können mit den normalen Mechanismen die verwenden, aber das Betriebssystem weiß gar nichts davon. Ja? Aus dessen Sicht, das hatten wir eben schon mal kurz bei dieser I.O.-Frage, ist es eben so, einfach es läuft der Prozess und der wurstelt halt irgendwas. Ja? Der springt hin und her und dem Betriebssystem ist es egal. Das versteht es nicht.
Ja. Das sind dann auch diese alten Geschichten, dass obwohl im Programm selber mehrere Threads laufen und mehrere CPU-Kerne vorhanden sind, dass dann nur eine ausgenutzt wird für diesen
Prozess. Genau. Das kann dann nur einen Kern oder eine CPU nutzen, weil um jetzt mehrere Threads auf mehrere Kerne verteilen zu können, müssten die ja irgendwie vom Betriebssystem als Einheiten erkennbar sein. Und wenn ich das nicht habe, wenn ich nur sehe, da ist ein Prozess, wie will ich den auseinanderpflücken in mehrere Teile und irgendwie auf die Kerne verteilen? Das geht dann nicht. Ja? Und genauso ist das Problem, wenn jetzt einer von diesen Threads eine I/O-Operation auslöst. Ja? Eigentlich würden wir wollen, dass an dieser Stelle hier in der Thread-Bibliothek erkannt wird, das Ding links macht eine I/O-Operation, den blockiere ich und die anderen beiden Threads, die lasse ich weiterrechnen. Das Problem ist nur, dass diese Thread-Verwaltung hier, die läuft auf User-Level-Ebene und die hat überhaupt nicht das Recht, irgendwas darüber zu entscheiden, ob was blockiert wird oder nicht. Ja, sondern in dem Moment, wo hier in dem einen Thread die I/O-Operation angestoßen wird, sieht das Betriebssystem einfach nur, dieser Prozess macht was, weswegen ich ihn blockieren muss. Ja, und dann wird der Prozess blockiert und das war's dann erstmal.
Könnte er nicht theoretisch einen Mini-Prozess aufmachen für das?
Wer?
Die Thread-Bibliothek, ne? Ich meine, ein Prozess kann ja Kindsprozesse erstellen.
Und ja.
Wer einen kleinen Kindsprozess erstellt, der nichts weiter macht als diese I.O. dann.
Ja, aber dann müssten Sie die I.O. kapseln. Also Sie können natürlich einen Wrapper um die I.O.
Die I.O. kommt ja dann zurück und das kann die Thread-Bibliothek verwalten.
Das Zurückkommen und so weiter könnte sie verwalten. Was sie nicht verwalten kann, ist das eigentliche Blockieren. Also was sie machen könnten tatsächlich ist, zu sagen, anstatt sowas wie ein Read auf die Platte einfach direkt zu nehmen, kapsel ich das ein in eine Funktion, die genauso heißt, die aber einen neuen Prozess erzeugt. Der soll dann diese Read-Operation machen und wenn er fertig ist, irgendwie über Signale das an den ursprünglichen Prozess zurückgeben. Und dann könnte die Thread-Bibliothek hier sagen, die könnte sagen, solange lasse ich diesen einen Thread nicht laufen, ja, solange wie der darauf wartet, dass das Signal zurückkommt. Das ist dann nämlich nicht blockieren, sondern sowas wie schlafen. Ja, und dann könnte er den aufwecken und weiterlaufen lassen. Aber dann kriegen Sie eine Komplexität rein, dass für jede I/O-Operation Sie einen neuen Prozess erzeugen. Das ist schlimmer. Also, weil es sehr teuer ist, neue Prozesse zu erzeugen.
Ganz kleine?
Ja, was heißt klein?
Ich muss ja nicht meine ganze Thread-Bibliothek kopieren, sondern ich muss ja nur einen Prozess aufmachen, der nichts weiter drinstehen hat, als was ich 20 Zeilen Code, die einfach nur lesen.
Ja, Sie haben, ja, also...
Du hast immer einen Prozess-Kontrollblock, du hast immer diese ganzen...
Ja, die Verwaltungsstrukturen sind immer da. Der Speicher muss nicht komplett kopiert werden. Also es geht nicht darum, dass der gesamte Speicherinhalt des alten Prozesses übernommen werden muss. Darum geht es nicht. Sondern einfach dieses Umschalten in den Kernel-Modus, dann Erzeugen eines neuen Prozesses, der dann ja auch wieder vom Scheduler irgendwann erstmal aufgerufen werden muss. Der kommt ja nicht direkt dran unbedingt. Also habe ich noch nicht gesehen, dass man es so macht. Man könnte das versuchen und damit könnte man sowas hinkriegen, aber dann müssen Sie natürlich, sowas wie ein Read ist ja ein System Call, also ein direkter Betriebssystemaufruf. Das heißt, Sie müssten Ihr Programm irgendwie vorher so umschreiben, dass es solche Aufrufe nicht mehr macht, sondern nur Ihre neue Kapselung, diese Kapselungsfunktion verwendet. Wäre relativ aufwendig und würde das normale Programmiermodell ein bisschen verändern. Aber man könnte da sicher was dran drehen, ja. Ja, aber was sie dann im Prinzip haben, ist, dass sie mehrere Threads mit Prozessen nachbilden. Ja, dieser neue Prozess, den sie erzeugen, der kann halt nicht mehr den Speicher von dem anderen Prozess nutzen. Der kann da nicht mehr drauf zugreifen. Ja, also sie transformieren damit ein Programm, was aus mehreren Threads besteht, eigentlich in ein Programm, das aus mehreren Prozessen besteht, mit allen Nachteilen, die damit verbunden sind. Der Vorteil ist aber, gerade weil wir nicht das Betriebssystem nutzen müssen, dass diese Art mit Threads zu arbeiten sehr, sehr effizient ist. Weil zum Beispiel der Wechsel von einem Thread zum nächsten nicht mehr erfordert, dass so ein richtiger Kontext-Switch passiert, wie den der Scheduler durchführen würde, sondern wir haben jetzt in der Thread-Bibliothek so einen Mini-Scheduler, der nicht Teil des Betriebssystems ist und der viel einfacher dieses Umschalten machen kann. Unter anderem, weil er gar nicht in den Kernel-Mode umschalten muss. Ja, also User-Level-Threads sind sehr schnell. Dafür sind sie aber in ihren Möglichkeiten etwas begrenzt, wie eben bei diesen I/O-Geschichten. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass Sie ein Programm haben, das überhaupt kein I/O macht und einfach nur sehr viel rechnet und das parallelisieren Sie irgendwie und nehmen dafür User-Level-Threads, dann wird das prima funktionieren. Gut, das Gegenmodell dazu sind die Kernel-Level-Threads. Ja, da haben wir praktisch die Threads jetzt hier in dem unteren Bereich, also da, wo das Betriebssystem arbeitet. Und das heißt, hier sind wir an der Stelle, wo das System genau weiß, es gibt die Threads und es ist auch dafür zuständig, die der Reihe nach irgendwie auszuführen. Ja, wenn wir später über Scheduler sprechen werden, werden wir sehen, dass man da verschiedene Design-Alternativen hat. Bei Linux ist es zum Beispiel so, dass in der Prozesstabelle gar nicht zwischen Prozessen und Threads unterschieden wird. Habe ich da noch eine Folie zu? Nee, das kommt erst später. Ja, das heißt, das Ding, bei Linux landen sowohl normale Threads als auch Prozesse landen in derselben Tabelle und sind einfach nur gekennzeichnet, ja, ob sie ein Thread oder ob sie ein Prozess sind. Und die werden einfach der Reihe nach irgendwie drangenommen. Was wir hier als Eigenschaft haben, ist jetzt, dass die Arbeit mit den Threads etwas teurer wird. Weil im Prinzip der Wechsel zwischen zwei Threads ähnlich aufwendig ist wie der zwischen zwei Prozessen. Das Einzige, was da nicht geändert werden muss, ist die Zuordnung, welcher Speicher verwendet wird. Ja, wenn Sie von einem Prozess zum anderen wechseln, dann müssen Sie auch die Informationen darüber, welchen Speicher nutze ich gerade, das müssen Sie auch austauschen, weil der zweite Prozess einen anderen Speicherbereich nutzt. Und bei mehreren Threads, die zum selben Prozess gehören, ist das natürlich nicht der Fall. Das heißt, dieser Austausch beim Zugriff auf den Hauptspeicher, der fällt weg. Aber alles andere sieht genauso aus. Sie schalten erstmal um praktisch in den Betriebssystemmodus, in den Kernel-Modus, was eine kostspielige Operation ist, und dann wechseln Sie diese ganzen Hardware-Register und so weiter, das ganze Prozedere. Und der Vorteil, den wir hier jetzt haben, ist aber, wenn in diesem Modell einer der Threads eine I/O-Operation anstößt, ja, dann weiß das Betriebssystem, es gibt diesen Thread und es weiß genau, dass der es war und kein anderer, der die I/O-Operation angestoßen hat. Und deswegen bleiben die anderen bereit, ja, rechenbereit, und einer von den anderen Threads kann dann die Berechnung fortsetzen. Ja, und jetzt ist es eben so, dass beide Modelle eigentlich nicht ideal sind. Also der User-Level-Thread ist halt bei diesem I/O-Verhalten sehr unerfreulich, und der Kernel-Level-Thread hat das Problem, dass Thread-Wechsel sehr teuer sind, fast so teuer wie Prozesswechsel. Und deswegen gibt es noch ein Mischmodell. Und das Mischmodell sieht so aus, dass man auf beiden Ebenen, sowohl im Kernel Threads hat, als auch auf User-Ebene, also auf Anwendungsebene, auch ein Thread-Modell hat. Ja, Sie haben also hier unten die Kernel-Threads, die das Betriebssystem selber erzeugt und entsprechend verwalten kann. Und Sie haben außerdem im User-Space eine Thread-Bibliothek, die auch in der Lage ist, diese einfacheren User-Level-Threads zu erzeugen. Und das Geniale ist jetzt, dass diese User-Level-Threads irgendwie auf die Kernel-Level-Threads abgebildet werden. Ja? Und damit können Sie Folgendes machen. Sie können sagen, ich habe hier unten einen Thread, das ist der böse Thread, der blockieren darf. Ja? Und dann packen Sie alles, was Sie oben in Ihrer Anwendung machen, was potenziell blockiert. Also alles, was irgendwie I.O. macht, packen Sie in irgendwelche I.O. User-Level-Threads und die ordnen Sie alle diesem bösen Thread zu. Und alles, was keine I.O. macht, das stecken Sie auf die linke Seite in irgendwelche User-Level-Threads, die eben keine I.O.-Geschichten machen werden, und die ordnen Sie alle dem linken Thread auf Kernel-Ebene zu. Ja? Und dann haben Sie ein Modell, dass wann immer Ihr Programm irgendeine I.O.-Geschichte macht, dann wird es diesen rechten I.O.-Thread praktisch, da wird es drauf laufen und wird den blockieren. Der ist dann weg. Aber es gibt immer noch den linken, auf dem irgendeiner der User-Level-Rechen-Threads noch weitermachen kann. Ja, also das ist ein ziemlich cleverer Ansatz. Und damit kriegen wir also im Prinzip die Vorteile aus beiden Welten rein.
Bei Mehrkern-CPUs, wie viele Threads setze ich denn dann ungefähr pro Kern an? Also wie viele gute Threads setze ich pro Kern an?
Ja, Sie müssen ja nicht alle Kerne nutzen. Also typischerweise ist es schon so, dass man mehr Threads als Kerne hat.
Ja, gibt es da so eine Faustregel, welche Standard doppelt so viele Threads wie Kerne oder dreimal so viele Threads wie Kerne?
Nee, nicht, dass ich wüsste, weil über solche Sachen nachzudenken wäre nur interessant, wenn Sie nur eine einzige Applikation haben, die auf dem System läuft. Dann können Sie es nämlich handoptimieren auf die vorhandene Hardware. Wenn Sie sagen, ich habe ein Spezialsystem, das führt ein Programm aus, ein komplexes Programm, und ich habe 8 Kerne oder so, dann könnten Sie sagen, hier macht es Sinn, sich das anzugucken. Aber die normale Situation ist ja, dass Sie Software entwickeln, die auf Systemen läuft, wo Sie nicht genau wissen, wie die aussehen werden. Zum einen hardwaremäßig, also wie viele CPUs und wie viele Kerne wird es da geben, und zum anderen, was läuft da noch alles drauf? Da können ja nochmal 100 solche Programme, 100 weitere solche Programme laufen, die ständig durcheinander gewechselt werden.
Aber ich kann ja selbst eine Software kodieren, dass ich fragen kann, wie viele Kerne habe ich denn? Oder wie viele Threads habe ich denn?
Ja, aber es nutzt Ihnen nichts, wenn noch mehrere andere Prozesse auf dem System laufen und Sie kriegen die Kerne einfach nicht zugeteilt oder nicht gleichzeitig. Ein normales Betriebssystem, also das, was man so als Desktop-Betriebssysteme heute verwendet, da kann eine Anwendung nicht sagen, ich will, wenn ich laufe, alle 4 Kerne haben. Ja, wir werden, wenn wir da zum Scheduling kommen, werden wir sehen, es gibt Spezialsysteme, wo ein Programm hingehen kann und sagen kann, ich würde jetzt gerne starten, also wenn man das aktivieren will, das Programm, aber es stellt als Bedingung, immer wenn irgendwas von mir aktiv ist, ich will immer 4 Kerne haben, ja, damit 4 Threads auf diese 4 Kerne gescheduled verteilt werden können. Wenn ich die 4 Kerne nicht kriege, will ich nicht laufen. Und dann gibt es eben Scheduler, die sagen, alles klar, du wartest jetzt erstmal 5 Minuten und irgendwann sind die 4 Kerne frei und dann kriegst du die. Und dann hast du die, solange du da jetzt rechnen musst, und bist dann irgendwann fertig. Ja? Aber das ist nicht die Art, wie die normalen Desktop-Systeme funktionieren. Gut, hier ist einfach nochmal der Überblick. Ja, also Sie sehen, dieses gemischte Modell, das verbindet einfach die beiden linken Modelle. Also alles, was es in einem der beiden Sachen gibt, taucht dann rechts gemeinsam auf. Und die knifflige Frage ist dann, wie man das da umsetzen kann. Ja, letzten Endes haben wir hier auch wieder eine neue Abstraktionsebene in diesem Doppelmodell, weil... Was haben wir hier? Hier unten haben wir ja die Kernel-Level-Threads und die sollen irgendwie auf den Prozessor oder auf die Prozessorkerne oder sowas verteilt werden. Ja, wir wissen noch nicht, wie viele wir da haben, das ist nicht abgebildet. Und da oben haben wir die User-Level-Threads und die müssen irgendwie auf die Kernel-Level-Threads abgebildet werden. Ja, also da drauf laufen praktisch. Und das ist im Grunde dasselbe Problem, nur auf verschiedenen Ebenen. Also das heißt... Das, wo wir hier einen Scheduler für haben, der entscheidet, jetzt darf dieser Thread laufen. Der kriegt jetzt hier unten irgendwo eine CPU und darf darauf laufen. Genau dasselbe Problem stellt sich hier oben für die Thread-Bibliothek. Die muss auch immer wieder die Entscheidung treffen. Sie weiß, für den gesamten Prozess stehen hier jetzt in diesem Bild 2 Kernel-Level-Threads zur Verfügung. Das ist so ein bisschen, als ob da 2 Prozessoren sind. Ja, virtuelle Prozessoren könnte man dazu sagen. Und dann findet hier oben eine Scheduling-Entscheidung statt. Genauso wie das auch unten passiert. Oben sind wir einfach nur eine Hierarchie höher praktisch und sagen, gut, ich nehme jetzt diesen Thread und packe den auf diesen virtuellen Prozessor, der ein Kernel-Level-Thread ist. Ja, aber die ganzen Überlegungen, die wir dann anstellen werden, um zum Beispiel Strategien dafür zu finden, wie man das jetzt vernünftig macht oder so, diese Scheduling-Fragen, das sind im Grunde dieselben. In dem gemischten Modell wird also auf zwei verschiedenen Ebenen gescheduled. Gut, letzte Folie für heute. Da wir über Prozesszustände gesprochen haben, müssen wir auch über Thread-Zustände sprechen. Wenn Sie das Bild da unten sehen, erkennen Sie hoffentlich, das ist das Standardbild von den Prozessen, was Sie da schon kennen. Ja, mit den Zuständen Running, Blocked und Ready. Und das sind auch die klassischen Thread-Zustände, nur dass es typischerweise an der Stelle dann auch aufhört. Ja, viele von den Zuständen, die bei Prozessen denkbar sind, ergeben bei Threads einfach keinen Sinn. Nehmen wir uns mal welche raus. Der Zustand Suspended bedeutet ja, Suspended war diese Idee, dass der Anwender einem Programm sagt, bitte jetzt nicht mehr laufen. Ja, was würde das bedeuten auf einen Thread übertragen? Ja, also im Thread ist es ein bisschen schwierig, weil der Benutzer nimmt die Threads gar nicht als separate Einheiten wahr. Der Benutzer startet eine Anwendung und die Anwendung entscheidet vielleicht, ich mache 10 Threads auf. Aber diese Threads kann der Benutzer nicht vernünftig packen. Der kann nicht sagen, dieser fünfte Thread, der soll jetzt mal einen Moment aufhören zu rechnen, weil der weiß ja gar nicht, welcher ist das, was macht der. Ja, der hat nur, also man kann sich dieses PS-L, kann man sich diese Thread-Liste anzeigen lassen, aber die sehen ja alle gleich aus. Ja, da kann man nicht erkennen, welche Funktion da jetzt drin läuft. Das ist, hängt davon ab, in welcher Reihenfolge der Originalprozess halt die neuen Threads erzeugt wird. Das weiß man nicht. Also gezielt zu sagen, ich will einen bestimmten Thread vorübergehend anhalten, das ergibt einfach keinen Sinn. Ja, deswegen gibt es so einen Zustand Suspended für Threads nicht. Wenn ein Prozess insgesamt suspended wird, dann sind natürlich automatisch alle Threads da drin auch suspended. Aber das trägt man nicht als separaten Zustand ein. Ja, deswegen kann es sein, dass Sie drei Threads haben, die sind alle ready, ne? Sind alle ausführbereit, aber die gehören zu einem Prozess, der selber suspended ist. Ja, dann sind wir in dem User-Level-Modell. Genauso swapped. Swapped war, der gesamte Speicher vom Prozess ist ausgelagert auf Platte. Also der Prozess kann nicht rechnen, weil er keinen Hauptspeicher hat. Ja. Was würde das heißen, wenn wir sagen, das ist ein gültiger Thread-Zustand?
Jeder hat seinen eigenen Speicher.
Da hätte jeder seinen eigenen Speicher, weil in dem Moment, wo ich einem Thread den Speicher wegnehme, kann auch keiner von den anderen Threads mehr Speicher haben. Ja, das ist ja dasselbe. Ja, also die meisten Sachen lassen sich nicht übertragen. Bei Sleeping kann man darüber diskutieren, ob das möglich ist. Da kann es sein, dass man ein Thread-Modell hat, wo es Sleeping auch gibt. Nämlich wenn die Threads sich untereinander Signale schicken können. Ist in der Unix-Welt nicht der Fall, könnte man aber haben. Ja, das heißt, was wir hier einfach mitnehmen sollten, ist, es gibt im Wesentlichen dasselbe Standard-Zustandsdiagramm mit einer Einschränkung, wenn wir nur User-Level-Threads haben, dann wird es diesen Blockierzustand nicht geben. Ja, weil ein einzelner Thread, wenn er blockiert, dann den ganzen Prozess blockiert und dann würde man nur den Prozesszustand betrachten. Aber wenn wir mit Kernel-Level-Threads arbeiten, dann haben wir eben auch diesen Blockierzustand, so wie ich es eben erklärt habe bei den Kernel-Level-Threads, weil jeder Thread einzeln blockieren oder nicht blockieren kann. Zu den Threads noch Fragen? Dann sind wir für heute durch.